Also Adventsbasar, wir haben es gehört, es ist bald Weihnachten. Deswegen habe ich mal Weihnachtsgeschenke dir mitgebracht, ja. Kennt ihr alle, oder? Oder hoffe ich so. Lego-Boxen. Ich hoffe, ihr habt alle in eurem Leben schon mal so eine Lego-Box gebaut, ja. Das ist jetzt eine davon. Und diese ganzen Lego-Boxen, die haben ja diese Bauanleitungen da drin, ne? Und wenn du so eine richtig große kaufst, also wo du kaum tragen kannst, dann ist es ja eher so 5, 6 Kataloge, ja, so ein riesen Stapel für die mehreren tausend Teile, die da drin sind. Und da fragt man sich schon, naja, wie würde jetzt denn dieses Bild, was da abgebildet ist, wie wird es Wirklichkeit? Wie wird es Realität? Ne? Man kauft es und hat dieses Bild vor Augen. Ich dachte, das ist für mich ein super Vergleich für meine Predigt heute, um das, was heute geht, nämlich wie kommen diese markanten Ereignisse, Erlebnisse in unserem Leben zustande? Wir haben ja jeder so Geschichten, die wir erlebt haben, die wir gerne erzählen und das sind ja meistens so was Markantes, irgendwas, was heraussticht, was am Ende steht, was man mal in der Predigt gerne erwähnt oder wo drüber in der Zeitschrift ein Artikel geschrieben wird oder bei Hochzeiten und Feiern. Da zeigt man dann die Dias und die Videos und die Bilder von dem schönen Herbstfest, also von dem Lichterfest, ja. Aber wie kommt sowas zustande? Also was läuft denn da alles vorher? Das kriegt ja gar keiner mit, gell? Das sieht man gar nicht. Man sieht nur, ähnlich wie bei einer Lego-Packung. Und dann ist ja so, wenn du das deinem Kind verschenkst und dann baut er das zusammen, da kommt er zu dir in der Regel am Ende und sagt, Mama, Papa, schau mal an. So sieht es aus, fertig, voller Stolz, wird es in der Regel präsentiert, ja. Aber was die meisten vergessen, ist der Weg dorthin. Wie lange baust du an so einem Teil, wo es so 5 solche Kataloge hat, wie lange baust du da zusammen? Oder dieses Lichterfest, wie lange hat es gedauert, bis das alles organisiert und vorbereitet war? Oder denk mal zurück wie an deine Hochzeit, wie lange hat es gedauert, bis dein Partner ja gesagt hat zu dir und dann klar war, der will dich heiraten und die ganze Hochzeit alles vorbereitet war, was da alles hat passieren müssen. Oder was für ein langer Weg es war, bis du vielleicht zum Glauben gekommen bist. Und das war mit Sicherheit nicht immer einfach, manchmal auch kompliziert, wie auch so Lego-Projekte auch von Höhen und Tiefen geprägt sind. Also ich denke, viele von euch ging es schon wie mir auch. Ja? Du baust da wie ein Weltmeister, ja, und dann irgendwann merkst du irgendwas Fehler, irgendwas funktioniert nicht, du wirst verrückt, du die Teile durchzählen, die Päckle, guckst irgendwo was fehlt, bis du realisierst, da habe ich irgendwas falsch gebaut, ja. Dann baut man das Ganze wieder halb auseinander, sortiert es wieder neu und muss dann nochmal neu starten, ja. Und dann ist auch nicht immer die Lust und die Konzentration gleich, ja. Und so will ich euch heute ein Stück weit mit hineinnehmen, um vielleicht nochmal so einen neuen Blick auf das eigene Leben zu bekommen. Und vielleicht nochmal so ein bisschen, wenn man zurückguckt, man guckt ja gerne, also ich bin einer, der gerne zurückguckt und sich immer wieder fragt, warum war was, wieso? Oder warum stocken manche Sachen? Also wir haben ja seit Jahren dieses leidige Thema Bau und kommen nicht weiter. Also da fehlt so ein Durchbruch. Man fragt sich manchmal, ja, warum ist das so? Warum zieht sich das so? Warum investieren so viel Hirnschmalz? Wozu sind alle diese Zeiten, diese vielen Treffen, diese vielen Pläne, das ganze Geld, was wir schon ausgegeben haben, für was ist das? Und wir haben ja letzte Woche mit der neuen Predigtreihe gestartet, wo es um Gottes Momente, um Gottes Timing letztlich geht. Und es gibt viele solcher Gottesmomente, aber wenn du in die Bibel hineinguckst, da läuft dazwischen ja relativ viel Leerlauf. Zeiten, wo das Leben einfach läuft, so Hinführungszeiten auf diese Momente, die dann plötzlich rausstechen, aber das dazwischen, da muss man manchmal einfach wahrnehmen und dass das gar nicht so spektakulär ist. Deswegen mein erster Gedanke, das Leben, es sagt, es läuft und läuft und läuft. Und das wird, finde ich, super deutlich in den Anfängen des Neuen Testaments, also mit der Weihnachtsgeschichte und was danach kommt. Der Weihnachten haben wir jetzt bald wieder, fantastische Geschichte, Jesus wird geboren, kommt als Mensch in diese Welt, dann kurz in Jerusalem und dann 3 Jahre in Ägypten. Und dann ist er 12 Jahre in Nazareth, tritt kurz nochmal in Erscheinung und erst als er 30 war. Und jetzt überleg dir mal, in diesen 30 Jahren, da läuft das Leben. Da läuft das Leben aller der Personen, die wir später in der Bibel so als Hauptrollen lesen. Da baut sich der Petrus, macht er seine Fischerausbildung, baut sich sein Fischerunternehmen auf. Da hast du ein Levi, ein Zachäus, Fachleute für Zölle, ja, die werden momentan top gefragt, gell, in diesem ganzen Zoll durcheinander, ja, die haben sich ausgekannt, ja, die werden wahrscheinlich als Berater weltweit unterwegs, wie man das mit den Zöllen löst, die haben ihr ganzes Zollthema aufgebaut. Paulus, eine schillernde Figur aus dem Neuen Testament, der sitzt zu Füßen des gelehrten Gamaliel und lernt die Bibel auswendig. Und vor und um die Geburt von Jesus wird uns von Elisabeth, Zacharias, Hanna und Simeon berichtet und Josef, der Mann von Maria. Und diese fünf Leute, die sterben in den 30 Jahren. Die sterben, die gibt es nicht mehr, als Jesus dann auftritt. Die sind dann einfach weg. In dieser Zeit lebt Johannes der Täufer einsam in der Wüste als Honigspezialist. Und dann ist da noch Jesus selber. Und auch bei Jesus läuft das Leben. Mit einem spektakulären Start in Bethlehem, erfüllt von Gottes Zeitplan. Er wird Mensch, er kommt unter uns. Gottes Reich bricht an, kommt in diese Welt hinein, wird als Baby geboren, dann wie gesagt Jerusalem, Ägypten. Dann stirbt endlich König Herodes, sodass dann der Engel Maria, Josef und Jesus nach Nazareth zurückschickt. Und in Nazareth, da läuft das Leben von Jesus. Da wächst er auf. Inmitten einer Familie, nicht als Einzelkind, er hat Schwestern, er hat Brüder. Der läuft in einem Dorf, wächst auf, wo halt das normale Dorfleben stattfindet. Was halt in so einem Dorf passiert. Und man fragt sich, wozu dieses Ganze? Wozu? Und es wird uns in der Bibel nicht direkt eine Antwort geliefert, warum diese 30 Jahre in Nazareth? Warum macht er eine Zimmermannsausbildung? Warum ist er da einfach dabei? Aber es wird beschrieben, was in dieser Zeit passiert. Und zusammenfassend kann man sagen, das sind so Zwischenzeiten, das sind so Entwicklungszeiten, Zeiten, in denen wir als Mensch, als Persönlichkeit wachsen. Wir lernen das Leben ja in dieser Kindheitsphase. Also alle, die als Kind in einem anderen Land aufwachsen, du taugst nie mehr in der Gesellschaft, in ein Leben so ein, wie als Kind, ja, so unbedarft, so viele Einflüsse, so viele mit unterschiedlichen Lebenswelten, da werden die ersten Linien für die Zukunft gelegt, körperlich, geistlich und geistig. Und so lesen wir das jetzt auch bei Jesus. Wir lesen bei ihm, als er da in Nazareth lebt, dort wuchs Jesus heran und wurde groß und kräftig. Er war mit Weisheit erfüllt, und Gottes besondere Gnade ruhte auf ihn. Also das ist alles, was wir wissen, was in diesen 12 Jahren passiert ist. Er wuchs auf, er wurde stark und kräftig, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade war auf ihm. Also er ist größer geworden, hat eine ordentliche Statur bekommen. Ja. Sein Geist ist wach geworden, eine Persönlichkeit ist er geworden. Und dann sehen wir das erste Ergebnis, als er mit 12 Jahren mit der ganzen Familie, so dreimal im Jahr war das üblich, nach Jerusalem zu den großen Festen reist. Und mit seinem Charakter, mit seinem Alter, hat Jesus, also so deutet einer schon, enormes Vertrauen von seinen Eltern aufgebaut, dass sie sagen, ah, komm, lauf du da einfach mit der Masse mit, oh, wir treffen uns dann wieder zu Hause in Nazareth. Und dann plötzlich der Super-GAU, der fehlt. Der fehlt, der ist weg. Ja, wo ist er? Im Tempel finden sie ihn wieder. Dort sitzt er zwischen den Lehrern, hört zu, stellt Fragen und gibt Antworten, die alle überraschen. Wo keiner da, 12-jährige Leute, was sagt der da? Und man denkt jetzt, ja, der Tempel, ne, das ist ja der Ort, wo Gott so verortet war damals, wo man Gott sucht, wo die Gelehrten sind. Und da denkt man, hey, da gehört er doch hin, oder? Also wenn einer denkt, jetzt ist er mal so halbwegs mündig, wie kann man Gottes Sohn besser fördern? Da würde man denken, naja, im Tempel, oder? Der soll doch da bleiben. Da gibt es ja alte, andere Vorbilder aus dem Alten Testament. Aber nee, der ist da nicht geblieben. Und man fragt sich, warum? Und die Antwort ist recht einfach. Also wäre der damals geblieben, wäre das schon vielleicht viel zu früh in so theologisch-politische Verwicklungen reingezogen, dann wäre er so zwischen Bewunderung und Hass vielleicht, wäre irgendwie sowas wie eine Art Kampf ausgebrochen, so in der Art hat es mal einer formuliert. Und deswegen passiert das Unerwartete, der geht wieder zurück nach Nazareth. 18 Jahre nochmal, einfach zurück nach Nazareth. Und könnt ihr euch 30 Jahre denken? Also 30 Jahre, manche sind noch gar keine 30, gell? 30 Jahre leben, also ich finde, das ist schon, wenn man 80 wird, das ist schon eine Ecke, ne? 30 Jahre, das ist schon eine ordentliche Zeitspanne. Und man fragt sich, wozu diese 30 Jahre bei Jesus? Also ich habe auch keine Ahnung. Ich habe auch nichts gefunden, was sich mir bis jetzt erschlossen hat, außer meine eigenen Ideen, die man natürlich völlig diskutieren kann. Ja. Ich würde einfach sagen, es ist einfach hilfreich für seine Mission, für sein Auftreten, dass er natürlich ein gewisses Alter hat. Wäre er jetzt so als Wunderkind mit 10 oder mit 12 dann unterwegs gewesen, er hätte all das vollbracht, weißt du, dann hätten wir ihn vielleicht als Wunderkind deklariert. Immer wieder gibt es ja so einen Sänger oder irgend so jemand, wo raussticht. Aber wäre das dann mit dem Kreuz, wäre das alles wirklich gegangen? Hätten die Leute ihm wirklich zugehört und ernst genommen? Und was wäre dann an Erinnerung geblieben? Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich bete, dann denke ich meistens an den Jesus Christus, an den Gott, den ich vor Augen habe, wie er sich in der Bibel dargestellt hat. Ich könnte ja auch, wenn ich bete, an das Baby in der Krippe denken. Das ist ja auch der gleiche. Aber ich mache, weißt du, macht ihr das, wenn ihr betet, dass ihr an Gott wieder in der Krippe drin liegt, denkt und so betet? Also ich mag es irgendwie nicht. Ich mag es an den Erwachsenen, wie ich kenne. Ja? Es geht um den Messias, den Retter. Und da passt es, glaube ich, einfach eher. Und zudem hat er einfach das Leben hier kennengelernt als Kind. Der war überall dabei, der war unterwegs, der hat mitbekommen, das Leben aufgesaugt, die Höhen, die Tiefen erlebt, den Tod vor seinem Vater Josef mitbekommen, was das mit alles mit den Leuten macht. Und dann wird uns nach dieser Tempelgeschichte erzählt, was in den nächsten 18 Jahren passiert. Und das finden wir wieder in Lukas Kapitel 2. In den Versen 51 bis 52, auch wieder relativ kompakt. Und dort steht drin, darauf kehrte er, Jesus, mit seinen Eltern nach Nazareth zurück und war ihnen ein gehorsamer Sohn. Seine Mutter bewahrte alle diese Dinge in ihrem Herzen. So wuchs Jesus heran und gewann an Weisheit. Gott liebte ihn und alle, die ihn kannten, schätzten ihn sehr. Das ist alles, was wir wissen, was sich in diesen 18 Jahren ereignet. Aber ich behaupte, wenn sich das auch in deinem Leben ereignet, wenn genau das in deinem Leben passiert, dann hast du alles richtig gemacht. Und wenn es weitergeht, dann hast du noch mehr richtig gemacht. Weil Jesus ist ja so unser Vorbild. Wir reden ja von Gott nachfolgen. Wir gucken uns, ihm zu orientieren, wie er ist, ihn uns als Vorbild zu nehmen. Und wenn uns der Heilige Geist erfüllt und prägt, dann würde ich sagen, gehen wir da ganz stark auch in den Spuren von Jesus. Und deswegen mein zweiter Gedanke, das Leben läuft und diese Zwischenzeiten, die so laufen, die sind dazu da, um in der Weisheit zu wachsen. Und das hört sich ziemlich ja, hört sich halt so an, aber so steht es halt drin, ja. Das Leben läuft und in der Zwischenzeit ist dazu da, dass wir in der Weisheit wachsen. Also da geht es jetzt nicht um die Haarfarbe, ja, da musst du nicht viel dazu tun, das wird automatisch bei den meisten so. Aber wenn wir an Weisheit denken, das ist ja ein ganz großes Wort. Und am einfachsten ist es, dieses Wort zu greifen, wenn wir an eine Person denken, an Salomon. Salomon ist im Alten Testament wirklich die Person, die für Weisheit steht. Und eigentlich kaum übertroffen, nur dann auf einmal heißt es dann später bei Jesus, eine Königin des Südens wird auftreten im Gericht mit den Männern dieses Geschlechts und wird sie verdammen, denn sie kam von den Enden der Erde, um die Weisheit Salomons zu hören. Und jetzt, und siehe, hier ist mehr als Salomon. Also das, was in den 18 Jahren passiert ist, war so gewaltig, wie Jesus in der Weisheit gewachsen ist, dass er Salomo übertroffen hat, bei weitem, deutlich übertroffen hat. Und deswegen würde ich sagen, hey, das wäre doch ein Ziel, oder, im Leben, dass wir in der Weisheit auch wachsen, uns an dem Vorbild Jesus orientieren, und der Bedarf ist da. Überlegt mal, wie viele Leute um Rat angesucht werden. Wie viele Beratungsunternehmen Kohle abkassieren oder ihr Job halt, was sie da am Geld bezahlt wird, nur um sich mit jemand als Berater zu treffen, damit er mir einen weisen Ratschlag gibt. Also Weisheit ist was wert, auch monetär oder überhaupt im Leben. Und meist sind weise Menschen aber auch keine Kinder, sondern es fängt ab einem gewissen Alter irgendwie an, wo man merkt, jetzt wird es langsam. Und es hängt auch nicht am Schulabschluss. Also ist ja schon so, ich hoffe, wenn du deine Schule fertig hast oder mit dem Studium fertig bist, dass du wissensmäßig vermutlich auf der Höhe der Zeit bist, ja. Aber das heißt noch lange nicht, dass du ein weiser Mensch bist. Und wenn du einmal die Bibel durchgelesen hast und vielleicht etliche Bibelstellen auswendig kannst, heißt es noch nicht, dass du automatisch ein weiser Mensch bist. Und so hat einer meiner Lieblingsausleger zu dem Text Godet gesagt, Weisheit, was ist das? Und er sagt, das ist die wahre Erkenntnis Gottes und seines selber und der Menschen und der Dinge, und zwar so tiefgehend, dass ich am Ende, wenn eine neue Situation kommt, die Dinge richtig beurteilen kann. Also vier Schritte, die ich jetzt praktisch machen will, wie kannst du in der Weisheit wachsen? Und das geschieht in diesen Laufzeiten, also in dieser ganzen Zeit, wo mein Leben läuft. Das Erste, indem ich Gott immer wieder ein Stück besser kennenlerne. Das Zweite, indem ich mich selber ein Stück besser kennenlerne. Wer bin eigentlich ich? Wie ticke ich? Das Dritte, indem ich die Menschen um mich herum, mit denen ich zu tun habe, ein Stück besser kennenlerne. Und natürlich irgendwann die Dinge, die Situationen, die im Leben passieren, immer wieder mal nachdenke, was passiert da eigentlich oder was war da? Und leider ist es halt so, und deswegen brauchen wir Weisheit, weil halt sich kaum Situationen 1:1 wiederholen. Meistens ist wieder was anders als vorher. Deswegen muss man wieder ein neuer Versuch, irgendwie eine richtige Entscheidung treffen. Und deswegen diese vier Schritte, die uns so an die Hand gegeben werden, wie wir weisere Menschen werden können. Das Erste ist Gott immer besser kennenlernen. Und ja, man kann ihn besser kennenlernen durch Bibellesen, durch Bücher lesen, aber ich würde sagen, nur bedingt. Das Entscheidende ist mein persönlicher Umgang mit Gott. Mein persönlicher Umgang mit Gott. Wisst ihr, wenn ich bete, dann bete ich ja nicht irgendwelche Listen ab. Das macht auch manche, ja. Wenn ich bete, dann ist es was zwischen Gott und mir. Und dann bringe ich die Themen, die mich umtreiben, zu ihm, die rede ich, dann beschäftigen die mich, dann sage ich, hey, das treibt mich um, dann reden wir das miteinander durch und ich merke, da passiert was. Also beim Beten, da passiert was, da lade ich nicht nur ab, sondern da wächst hoffentlich wie was an Vertrauen, an Erleichterung. Da habe ich dann vielleicht auch einen viel stärkeren Blick, ob jetzt auch was passiert ist. Also ich bete ja nicht irgendwie nur, dass ich gebetet habe, sondern ich will ja sehen, dass da irgendwas sich ereignet. Und so lerne ich ihn besser kennen, und gleichzeitig auch mich selber. Mich selber. Das ist nämlich das Zweite, damit Weisheit wächst. Ich muss mich selber auch besser kennenlernen. Und ich hoffe, du denkst auch immer wieder über dich selber nach. Wie war denn dein Tag heute? Ist was gut gewesen? Oder was völlig daneben gelaufen? Irgendeine Situation, wo ich denke, ey, man hat mich so dermaßen daneben verhalten oder ärgere mich über sich selber. Also ich mache das immer wieder, sage ich euch, wenn ich mit meinen Kids umgehe, wie ich manchmal meine Zeit gestalte, wenn ich dann die Handyzeit anschaue, Bildschirmzeit oder welche Prioritäten mancher setzt und so weiter. Ja. Wenn wir da mal ehrlich sind mit sich selber, und dann ist immer wieder eine neue Chance, okay, was Stefan, was muss ich in deinem Leben ändern? Was ist morgen dann? Was muss neu werden? Um weiser zu werden, muss man sich selber immer wieder beobachten, reflektieren, besser kennenlernen. Und dann drittens auch die Menschen um einen herum. Die Menschen, mit denen ich zu tun habe. Wie tickt denn deine Familie? Wenn morgens der Ehepartner dann hochkommt und kriegt die Augen nicht auf und du willst vielleicht die allerwichtigsten Dinge jetzt besprechen und entscheiden und so weiter. Das funktioniert halt einfach nicht, ja. Das funktioniert nicht. Das ist nicht weise, jetzt mit ihm das zu besprechen, ob man ein Haus kauft oder nicht, ja. Oder wie ticken deine Arbeitskollegen? Ich hoffe zum Beispiel auch, wenn du einen intensiven Abend hattest, warst mit jemand irgendwie ein Bier trinken, hast ein hammerlanges Gespräch gehabt, dass du nicht nach Hause gehen kannst, legst dich hin und schläfst ein. Sondern, weißt du, mir geht es so, ich muss da nochmal nachdenken drüber. Oder wenn wir Leitungskreissitzungen haben und dann geht die da bis um 10, da gehe ich nicht heim und lege mich ins Bett und bin weg. Da muss ich erst mal drüber nachdenken, was war heute Abend, was ist da passiert, das muss ich mal setzen lassen. Das ist der Weg, wie wir Weisheit bekommen, indem wir nachdenken, sacken lassen. Und das hilft dazu, dass wir weisere Menschen werden. Und das Vierte, dass wir halt auch die Dinge, die passiert sind in dieser Welt, reflektieren, durchdenken, aufarbeiten, Situationen aufarbeiten, ja. Natürlich, und das finde ich zu Recht, in der Politik hat es geheißen, wir müssen die Corona-Pandemie aufarbeiten. Natürlich, logisch. Was den Staat betrifft, was das Gesundheitssystem betrifft, was eine Gemeinde betrifft, wie haben wir das gemacht? Ich selber, weil dass so eine Pandemie vielleicht mal wiederkommt, also ist das unwahrscheinlich, oder? Also über Dinge mal nachdenken, wie war das, wie haben wir uns verhalten und es wird sicher wieder anders werden und was können wir besser machen, Strategien entwickeln. Außer, da bin ich an einem Punkt, bin ich wirklich ratlos. Ihr habt es heute wieder miterlebt, das Thema Pünktlichkeit im Gottesdienst. Ich habe schon wirklich alles durchreflektiert. Ja. Wir sind da wirklich ratlos. Also wenn einer einen weisen Tipp hat, wie wir das besser hinkriegen, dass ihr alle pünktlich kommt hier. Also das sind auf jeden Fall 4 Schritte und Wege, um in der Weisheit zu wachsen. Und ich hoffe, dass normalerweise Menschen weiser werden und im Christen noch viel mehr im Laufe ihres Lebens, dass das, was automatisch passiert, dass es läuft. Ich wünsche mir, dass ich ein weiser Mensch werde, um so ein bisschen an Jesus zumindest mal rankomme. Weil es einfach so passiert. Ja. Und jetzt finde ich es dann natürlich für mich wirklich zum Staunen, wenn ich in die Bibel hineingucke, wie der das gelebt hat. Also wie Jesus seine Weisheit gelebt hat, wie der mit Menschen, mit Situationen, mit hochkomplexen Situationen umgegangen ist. Ich dachte, eine will ich mal kurz mal erzählen, dass wir mal realisieren, was der eigentlich gemacht hat. Ja? Da schleppen sie in einer Situation eine Ehebrecherin, die haben sie direkt aus dem Bett rausgezogen, schleppen sie zu Jesus und sagen, hey Jesus, jetzt komm, sag mal, Mose sagt, wenn wir jemanden frisch ertappen beim Ehebruch, komm, die steinigen wir. Was sagst du, was wir jetzt machen sollen? Jetzt stell dir vor, du wärst jetzt der entscheidet, ob diese Frau gesteinigt wird oder nicht. Also Leute, ich wäre tropfnass geschwitzt, wäre völlig überfordert. Ja? Und jetzt, du musst auf diese Ideen kommen, wenn ich die Bibel lese. Jesus sagt dann, was macht er? Du gehst einfach auf den Boden, schreib da rum, steht wieder auf und sagt, wer von euch ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein. Dann geht er wieder runter und malt da, schreibt da weiter und dann gehen die eine nach dem anderen. Dann steht er auf, schaut die Frau an und sagt, und fragt die, hatte ich hier keine verurteilt? Sagt, nee. Dann sagt er auch, ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige jetzt nicht mehr. Habt ihr mir überlegt, wie kommt einer auf so eine Idee? Den Menschen zu erklären, was Liebe und Wahrheit, wie das zusammengeht, wie jeder Einzelne angesprochen wurde, wie jeder sein Gesicht behalten hat, wie alle nach Hause gehen konnten und sich was in ihrem Leben verändert. Das ist Jesus. Das ist in den 18 Jahren, in den 30 Jahren passiert. Das sind Vorbereitungszeiten für solche Momente, für solche Situationen, die aus dem Nichts kommen, die es noch nie gab, aber auf einmal da sind. Und ich weiß nicht, wie deine nächste Woche wird, was auf dich zukommt. Also ich habe mich schon oft geärgert, dass alles Blöde manchmal zusammenkommt. Mich überfordert, ja, mich überfordert. Und ich Entscheidungen treffen muss, die dann manchmal noch völlig daneben lagen. Einfach nur, weil alles zusammenkommt. Und das ist die Realität, das ist das Leben. Und deswegen pflege einen Umgang mit Gott, dass er dir vertraut wird. Denk wirklich regelmäßig über dich nach, über andere Menschen und Dinge, Situationen, die waren. Und dann behaupte ich, wachsen wir alle ganz normal in diesen Zeiten. Und es ging dann doch immer wieder und man merkt, mal ist auch was gut gewesen, was man gemacht hat und dann feiert es, gell? Erzähl es doch auch anderen, bedank dich bei Gott und freu dich einfach. Also das hat Jesus gemacht in den 30 Jahren und das würde ich auch bei mir gerne wünschen. Und das Zweite will ich noch erwähnen am Ende. Was aufgefallen ist, ist die Erwähnung, dass Jesus gewachsen ist in der Gunst bei Gott und bei den Menschen. Luther schreibt, Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und der Gunst bei Gott und bei Menschen. Also bei Wohlgefallen. In der Neues Lebensbibel heißt es, Gott liebt ihn und alle, die ihn kannten, schätzten ihn sehr. Und das Weisheit, gell, das kann man nicht messen, aber das kann man jetzt messen. Das kann man jetzt messen. Also Jesus ist mit allen Menschen irgendwie ausgekommen. Hatte einen guten Ruf, wenn man seinen Namen gehört hatte, der hat einen guten Klang gehabt. Da haben alle was Positives mit verbunden. Und meine Frage ist, was verbinden Leute mit deinem Namen, wenn dein Name aufklingt? Also man merkt es ja, wenn einer ein Baby kriegt und dann suchen die einen Namen und er sagt, ja, die soll Frieda heißen. Meine Nachbarin, ey, die war so eine Bürste, hey, das geht gar nicht, hier denke ich immer an die, ja. Oder Otto, ich vergiss es, ey, der war so böse, wirklich Katastrophe, nee. Ja, das ist die absolute Wirklichkeit. Leute hören Namen und verbinden was damit. Und wenn die Jesus gehört haben, hatten die einen positiven Klang. So frage ich dich, an was denken die Menschen, wenn sie deinen Namen hören? Wenn sie über dich reden? Und diese Zwischenzeiten sind dazu da, damit wir Vertrauen bei den Menschen wecken. Weil es gibt komplizierte Situationen, da machst du Dinge falsch. Aber wenn die Menschen dein ganzes Leben dich als positiv erlebt haben, dann werden sie mit dieser einen Sache auch klarkommen. Aber wenn alles schief läuft, dann würden sie nochmal sagen, naja, das haben wir schon immer gewusst, der war schon immer so oder die. Entscheidend ist, dass wir aus dem Glauben raus leben und auch Rückgrat zeigen. Wir feiern nachher Abendmahl, ja? Da geht es um Vergebung. Und das ist das Entscheidende. Wenn wir Vergebung leben, wenn ich mich entschuldigen kann, wenn ich kritikfähig bin, wenn ich mal was annehmen kann, wenn ich mal klein beigeben kann, dann bin ich auf einem guten Weg dorthin. Und Paulus hat es im Philipperbrief ja noch fantastischer beschrieben, ja? Als Aufforderung habe ich es jetzt mal formuliert. Die Philipper, die haben das alle gelebt scheinbar in der Gemeinde. Deswegen, ich formuliere es als Aufforderung, wo er sagt, einer achte den anderen höher als sich selber. Also wenn du ein Mensch bist, der unterwegs ist und andere respektiert und achtet, auch die Kinder und Jugendlichen, und mal von denen sogar einen Rat annimmt, die haben auch was zu sagen, und nicht immer nur der Besserwisser bist und dich über alle stellst, dann glaube ich, bist du ein ganz angenehmer und positiver Mensch. Und interessant ist, diese paar Sachen, die hier beschrieben werden über Jesus, dass wir die an vielen Stellen in der Bibel bestätigt sehen. Also wenn es darum geht, die Gemeindeleitung zu wählen, dann sollte das keine Person sein, wo alle sagen, wenn du den mal erlebst, aber Sonntag springt er in die Kirche, hat man bei uns im Dorf gesagt, ja. Und da macht er einen fromm, ja, aber in Wirklichkeit völlig falsch. Sondern auch hier, es geht darum, authentisch zu sein, dass es zusammengeht. Dass es zusammengeht, dass wir mit den Menschen in unserer Nachbarschaft, in unserer Umgebung, dass wir mit denen klarkommen. Dass wir sogar lernen, mit schwierigen Menschen, die soll es ja auch geben, mit schwierigen Menschen sogar klarkommen. Und dazu brauchst du wieder Weisheit, viel Weisheit. Und da können wir von Jesus viel lernen. Und jetzt ist die Frage, wozu? Es geht um diese Kairos-Momente, die oft lange Zeit laufen. Da baut einer stundenlang an so einem Lego-Set und am Ende wird das Ganze zusammengesetzt. Und entscheidend ist nicht der Schluss, sondern entscheidend sind diese vielen langen Zeiten dazwischen, die oft manchmal hast du Jahre in deinem Leben, da fühlt es sich an, als würde ich in so einer Maschinerie laufen. Ich habe da Kinder und schaue, dass alles irgendwie am Laufen hält. Ja, wirklich wenig spektakulär, aber es waren dann oft Zeiten, wo am Ende was Großes bei entstanden ist. Deswegen, ich glaube, Gott hat einen Plan für uns und für dein und mein Leben. Und dann schau doch mal diese markanten Punkte an und denk mal zurück, wie die gekommen sind, was da vielleicht schon alles vorher gelaufen wird. Und ich hoffe, du erkennst solche Linien, solche Muster, wie das dazu kam, wie Gott schon vielleicht schon lange voraus was angelegt hat und so einen Weg vorgezeichnet hat für dich. Und das dann hoffentlich wieder ein Vertrauen weckt, dass es weitergeht und spannend bleibt. Weil ich bin überzeugt, dass wir bis zum letzten Atemzug echt eine Bedeutung haben in dieser Welt und dass Gott mit uns was vorhat und dass es immer wieder solche Kairos-Momente geben wird.